Zur Hinführung auf das Thema heute Abend lese ich aus 2. Timotheus 3 die beiden letzten Verse, also Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Immer wieder wird es deutlich und machen wir uns das bewusst, dass wir dein Wort haben, dass es uns jederzeit zur Hand ist, dass wir hineinschauen können, dass wir uns lenken und leiten lassen können von deinem Wort, so wie es geschrieben ist. Danke für diesen Schatz, den wir haben. Lass ihn uns recht achten und auch wahrnehmen und auch Nutzen daraus haben. Und darum bitten wir auch für heute Abend, lass uns Nutzen haben in dem Einblick, in dem Gang durch das Alte Testament. Zeig du uns, wie du deine Leute rufst, wählst, bevollmächtigst und wie du sie führst. Lass deutlich werden, was das auch für unser persönliches Leben abgibt und was wir davon übernehmen können, sodass wir, so wie wir es eben im Text gesehen, gehört haben, Menschen sind, die du zielbewusst vollkommen machst. Danke, dass du jetzt da bist, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.
Die Könige Saul, David und Salomo als prophetische Modelle. Die ersten drei israelitischen Könige. Eine symbolisch-typologische Auslegung. Und bevor wir mit ihr starten wollen, müssen wir die Grenzen der symbolisch-typologischen Auslegung beleuchten. Symbolik kann nie und nimmer Lehraussagen begründen. Symbolik für sich allein kann total in die Irre führen. Vor etlichen Jahren hatten wir die Auslegung des Hohen Lieds und Daniel Muhl, Andrea Schäfer und ich haben uns gemüht, das Hohe Lied auszulegen. Und wenn Sie da Kommentierungen lesen, dann merken Sie schon, dem Grunde nach kann jeder mehr oder weniger, wenn er will, hineinlegen, was er gern möchte. Das heißt aber nicht, dass das Hohe Lied uns nichts zu sagen hätte. Es ist vielmehr so, dass wir bei der Symbolik immer in den Gesamtlinien der Schrift bleiben müssen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass die Symbolik nie über das hinausgehen darf, was Klartextstellen an Lehre in der Schrift bieten. Symbolik kann gar nichts Neues bringen, sondern nur das, was vorhanden ist, in ein neues Licht stellen und ergänzen und beleuchten. Also auf Symbolik, um das abschließend zu diesem Punkt zu sagen, kann keine Lehre gegründet sein, sondern nur vorhandene Lehre dargestellt und ausgeführt werden. Und diese Grenzen möchte ich mich natürlich auch heute Abend halten. Wir haben ja dieses grundlegende Wort des Apostels Paulus gehört in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist Gott gehaucht, alle Schrift ist Gott gegeben, alle Schrift ist von Gott inspiriert, von Gottes Geist gegeben und den Glaubenden als Speise für den inneren Menschen gesetzt. Alle Speise. Wann das Corpus Paulinum, also das, die paulinischen Schriften nun wirklich schon in den Gemeinden im Umlauf waren, ist umstritten. Jedenfalls eins ist klar, wenige Jahre und Jahrzehnte nach Kreuz und Auferstehung gab es noch kein abgeschlossenes Neues Testament. Das geschah sogar erst im Laufe der Jahrhunderte, obwohl die ersten Christen sehr wohl wussten, welche heiligen Schriften zum inspirierten Text gehören. Was will ich damit sagen? Wenn Paulus schreibt, alle Schrift ist Gott gehaucht, so meint er natürlich auch das Alte Testament. Und jetzt, Achtung, aufgemerkt, es kommt ein Geheimnis. Durch das vollendete Wort Gottes, Paulus sagt ja im Kolosserbrief, dass es ihm gegeben ist, das Wort aufs Vollmaß zur Vollendung zu bringen. Vom vollendeten Christuswort her dürfen wir die ganze Schrift beleuchten und verstehen und sie dann auch selbst auf diese geistliche Ebene bringen. Verstehen Sie, es ist ein Unterschied, ob ich sage, alles, was bisher geschrieben wurde, fällt dann sozusagen ersatzlos weg, hat keine Bedeutung mehr. Oder ob ich sage, jetzt vom Ziel her, von der Vollendung her, kann ich auch das, was bisher gesagt wurde, was vorläufig war, recht verstehen und einordnen und neu deuten. Schauen Sie einmal, wie die Apostel und insbesondere der Apostel Paulus mutig das Alte Testament deuten. Was die dort an Lehre, was die dort an Aussagen hineinlegen. Hätten wir wohl nicht gesehen, hätten wir wohl nicht gewagt, wenn wir nicht die neutestamentlichen Schriften dazu hätten. Also das ganze Wort kann sozusagen durch den Geist Gottes auf apostolisches, auf vollendungsgemäßes Niveau gehoben werden, recht verstanden durch den Geist Gottes. Ich glaube, dass im Wort prophetisch der Bauplan der ganzen Welt niedergelegt ist. Dass in einer prophetischen Weise en detail die zukünftigen Ordnungen des Ablaufs der Welterlösung und Weltvollendung niedergelegt sind. Also der Bauplan der kommenden Gotteswelt. Ach, was sage ich? Es ist ja gar nicht die kommende Gotteswelt. Klar, sie kommt sichtbar, aber sie hat schon am Auferstehungsmorgen begonnen. Mit Jesus ist aus dem Grab die neue Gotteswelt gestiegen. Und sie, so sagt es der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, wird sich nun erst Stück für Stück auch sichtbar entfalten. Heute sieht man nicht viel. Heute sieht man äußerlich nicht viel. Aber doch ist Gott mächtig am Werk, jetzt eben vor allem in der Gemeinde, dann aber auch in Israel und dann darüber hinaus in den Nationen. Also so recht verstanden ist das Alte Testament eine Fundgrube und ein Schatz, auch zur Unterstützung der neutestamentlichen Lehre und der neutestamentlichen Aussagen. Man kann sich ja ansonsten fragen, Aussagen etwa beim Apostel Paulus, die sind so kurz und so knapp, dass wir manchmal so Mühe haben, was will denn der gute Mann sagen? Ich erinnere nur mal an, es ist keine wichtige Frage, aber an eine Frage, wo Paulus in der Paulus-Apokalypse den Thessalonichern über das Aufhaltende, der Aufhaltende und das Aufhaltende schreibt, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit zurückhält, bis das Aufhaltende weggenommen ist. Und dann sagt er, ich habe es ja gar nicht nötig, euch darüber noch mehr zu schreiben, ihr wisst ja Bescheid. Und wir wissen wir Bescheid. Es ist gar nicht so einfach. Was hat er denn jetzt gemeint? Ich meine, ich habe meine Meinung dazu, aber kann keiner sagen, so muss es sein und anders ist es nicht. Dann liest man aber im Alten Testament Seiten und Kapitel lang über die Kleider der Hohepriester und über die Tragevorschriften und wie die Stiftshütte und mit den Maßen und Holz und Silber und Erz und wie und was. Ja, warum denn eigentlich? Weil recht verstanden, ich komme auf meine Eingangsausführung zurück, das Alte Testament, das Bilderbuch des Neuen Testaments ist. Und wenn wir verstehen, von der Lehre, der apostolischen Lehre auf das Alte Testament zu schließen, dann lebt dieses Alte Testament. Und das wollen wir heute Abend versuchen, anhand der ersten drei israelitischen Könige, Saul, David und Salomo. Lassen Sie mich noch, bevor wir speziell auf die Könige eingehen, zwei, drei Dinge aus dem Tenach, aus dem Alten Testament herausgreifen, an dem wir sehen, wie wunderbar auch praktisch das Alte Testament sein kann. Da haben wir etwa die Tragevorschriften der Priester. Also Gott hat ja dem Priesterstamm Levi und davon eine Auswahl, das waren die Priester, zugemutet, die Dinge des Heiligtums in der Wüste zu tragen. Ja, warum denn? Die haben doch genug Tiere gehabt. Warum müssen die sich bei dieser Hitze und nachts, wenn sie gerastet haben, vielleicht sind sie auch nachts mal gezogen, bei der Kälte damit abschleppen? Weil es zutiefst doch abschattet und vorschattet, dass priesterlich Berufene von Gott gerufen sind, Lasten zu tragen. Insbesondere die Lasten, die das Heiligtum auferlegt. Der Priester steht vor Gott und ist berufen, die Lasten des Heiligtums zu tragen. Da wir zum hohepriesterlichen Geschlecht nach der Ordnung Melchisedeks gehören, als Glieder am Leib des Christus sind auch wir zum Lastentragen berufen. Einer, sagt der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last und also erfüllt das Gesetz Christi. Tragfähig sollte man sein. Tragfähig darf man sein. Belastet werden ist das Normale. Last haben im Leben gehört zum Christsein, zum priesterlichen Dienst dazu. Denken wir noch an ein weiteres prophetisches Modell. Wir könnten zu viel herausgreifen, aber nur den Weg zum Beispiel vom israelitischen Lager hinein in die Gemeinschaft bei Gott in der Stiftshütte. Da muss man natürlich von außen kommen, zunächst einmal den Bereich des Profanen verlassen. Eigentlich sogar nicht einmal unbedingt den Bereich des Profanen, sondern den Bereich schon des auserwählten Volkes. Aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Und dann tritt man an die Grenze zu der Stiftshütte. Die ist ja umzäunt, das hat Gott genau geordnet. Und dann kommt man zuerst, wenn man in die Gemeinschaft mit Gott treten möchte, am Brandopferaltar vorbei. Das ist ja ein wunderbares Bild, dass ohne das Opfer Jesu niemand Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ohne das ein für allemal gebrachte Opfer kann niemand Gemeinschaft mit Gott haben. Dann muss man das Wasserbecken passieren, ein Bild auf die Reinigung von unseren Sünden aufgrund des geschehenen Brandopfers, aufgrund des Opfers Jesu. Es gibt die generelle Reinigung, es gibt die tägliche Reinigung. Petrus sagt einmal zu den Kurzsichtigen und Schlechtsehenden im geistlichen Sinn: Habt ihr vielleicht die tägliche Reinigung von euren Sünden vergessen? Dass man abends sich noch einmal wäscht, geistlich in die Waschanlage geht und das, was der Tag mit sich gebracht hat, wenn man es nicht bereits getan hat, noch einmal Jesus hinlegt, ins Licht stellt und dann ist es Licht. Dann geht man vom Wasserbecken weiter, kommt dann in den Bereich des Heiligtums, dort zum siebenarmigen Leuchter, der ein Bild auf den Geist Gottes ist, der uns erleuchtet. Man geht vorbei an den Schaubroten, ein Bild auf das lebendige Brot des Christus, das wir essen dürfen, das vom Himmel herabgestiegen ist und sich für uns brechen lassen hat. Und dann endlich dürfen wir, weil ja der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten zerrissen ist, seit den Tagen der Opferung Jesu, dann dürfen wir Gemeinschaft im Allerheiligsten haben, mit der Lade Gottes, ein Bild auf das in Christus sein. Eine wunderbare Sache, das Alte Testament, recht verstanden und recht gelesen. In den Sprüchen sagt die Weisheit Gottes: Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. Sprüche 25, Vers 2. Und so ist es eine Ehre, die Gott uns gibt, und eine Würde, aber auch eine Bürde, in den Heiligen Schriften zu forschen. Und wir sind damit in einer guten Tradition. Von den Berühren wollen wir gar nicht reden. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Als die Bedienung bei der Urkommune nicht so richtig funktioniert hat, da war ja ein bisschen Gütergemeinschaft und so weiter, da setzten die Apostel Diakone ein, Männer voll Heiligen Geistes. Aber ihre Begründung ist interessant. Die Leiter der Urgemeinde sagen: damit nicht wir das Wort Gottes vernachlässigen müssen. Die haben also nicht gesagt: ja gut, wir sind ja Apostel, spezial auserwählt vom Herrn, was müssen wir noch das Wort studieren? Wir setzen uns hin und dann kommt sozusagen der Geist in einer Weise über uns, dass uns alle Dinge klar sind. Wir haben es nicht nötig, die Bibel zu studieren. Doch diese geisterfüllten Männer, diese besonderen Zeugen Jesu, seines Leidens und seiner Auferstehung, möchten das Wort nicht vernachlässigen. Wie viel mehr wir? Wie viel mehr wir? Wir gehören zum priesterköniglichen Geschlecht des Messias und dürfen die Ehre der Könige in Anspruch nehmen, eine Sache durch den Denksinn Christi zu erforschen im Wort Gottes. Jetzt aber endlich zu unseren drei ersten Königen. Erstens Saul als Modell auf Satan. Es ist kein Zufall, wie diese drei ersten israelitischen Könige von Gott erwählt und hintereinander gestellt sind. Wir sehen ja, sie das Alte Testament sich so in diesen Passagen vor Augen stellen, was das für eine Geschichte war. Aber wie Gott auch ganz direkt in Sonderheit bei den ersten beiden Königen eingegriffen hat, namentlich durch den letzten großen Propheten vor der Königszeit, durch Samuel. Wie er Saul zum König salben muss und dann später, während Saul noch lebte, David. Und was lesen wir von diesem Saul oder hebräisch Shaul? Er war, wie ich bereits sagte, von Gott auserwählt. Er war überragend durch seine Befähigung und das zeigte sich auch äußerlich in seiner schönen, großen Gestalt. Und zunächst ist er unheimlich demütig. Sieh, es gibt Christen, die wirken so demütig, oder soll ich sagen wir manchmal, und sind doch so unendlich stolz. Bei manchen muss man nur einmal die richtige Stelle anpieken. Dann zeigt sich's, was in ihnen steckt, was in ihm steckt. Und bei Saul war so, er genierte sich, als Samuel dann vor dem Volk ihn zeigen wollte, da mussten sie ihn suchen, der gute Mann hat sich versteckt hinter dem Gerät. Jetzt nimmt er aber eine Entwicklung, die sehr negativ ist. Die sehr negativ ist. Er nimmt bald alle Königsrechte in Anspruch, die ihm die Tora auch gibt, aber er geht auch darüber hinaus. Und besonders kritisch wird es für ihn, als David auf den Plan tritt. Der Neid auf David, das ist etwas, was das spätere Leben des Saul geprägt hat. Dieser elende Neid, dieses elende, um es mit dem Diotrephes-Syndrom zu sagen, der Erste sein wollen, dieses elende mehr haben wollen, als Gott uns gegeben hat. Das steckt im Menschen drin. Und genau so ist es bei dem Teufel gewesen, bei dem Licht des Engels. Er war überragend in seinen Gaben. Er überragte wirklich alle Geschöpfe. Wir können das in den alttestamentlichen prophetischen Texten in Hesekiel 28, 11 folgende und in Jesaja 14 nachlesen. Aber er hatte einen, den großen David über sich, den Geliebten Gottes. Und das war sein Herr, das war Jesus Christus. Und bald schon durchzog sein Herz Neid. Er war nicht zufrieden damit, dass er der Erste in der Schöpfung war, sondern er wollte sich dem Höchsten gleich machen, Christus gleich machen. Und das wäre ja nur ein Zwischenschritt gewesen. Emanzipation und Gleichstellung ist immer nur der erste Schritt zur Herrschaft. Die Untergeordneten sagen immer, wir wollen nur das gleiche Recht. Das gilt auf allen Ebenen. Aber letztlich ist das Ziel, der Bessere, der Größere, der Herrschende zu sein. Und Sie kennen dann die Geschichte, wie dieser Neid sein Herz erfüllt hat, die Eifersucht, und wie ihn all seine überragenden Gaben und Fähigkeiten nicht bewahrt haben. Gaben, von Gott geschenkt, können eine tiefen Segensspur in unserem Leben hinterlassen. Gaben von Gott geschenkt, die wir für uns einsetzen, können eine tiefe Fluchspur in unserem Leben hinterlassen. Beim Teufel war es so. Er ist bis heute ein überragendes Geschöpf. An Intelligenz, Psychologie, an Menschenkenntnis, an Geschichtskenntnis. Sie können jedes Gebiet nehmen, uns weit überlegen. Aber dennoch ist er personifizierter Unheilsträger in der Schöpfung. Das Problem war, er löste seine Gaben von dem, der ihm die Gaben gegeben hat. Und das finden wir ja auch im Korintherbrief. Paulus sagt gerade den charismatisch reich begabten Korinthern, aber so wenig in der Erkenntnis Jesu Christi stehenden: Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Und in 2. Korinther 10, Vers 17 sagt er, wer sich aber rühmt, rühme sich des Herrn. Also mit anderen Worten, was haben wir, was uns Gott nicht geschenkt hat? Zählen wir mal auf, was haben wir alles? Schönheit, also da bin ich jetzt nicht dabei, Wortgewandtheit, Intelligenz, künstlerische Begabung, einen hohen Wuchs haben auch nicht alle. Und. Aber wenn ich das so aufzähle, dann merken wir schon, dafür können wir doch gar nichts. Dafür können wir doch gar nichts. Es sind doch alles Gaben Gottes in unser Leben. Natürlich auch mit Begrenzungen, das ist aber jetzt ein anderes Kapitel. Warum spielen wir uns so auf, als wären wir besser als andere? Warum blicken wir auf andere Menschen herab? Neulich am Referententisch hatten wir ein interessantes Gespräch und wir sind auf folgenden Vergleich gekommen. Gott ist mit seinen Fähigkeiten kilometerweit über uns, vielleicht so weit wie die Satelliten, ein geostationärer Satellit über uns schwebt. Also circa, was sind es, 30 Kilometer, weiß schon gar nicht, was geostationär ist. Also es sind die Position halten. Und dann blickt Gott herunter und da unten krabbeln nun seine Geschöpfe herum, die er übrigens sehr respektiert, das will ich jetzt damit nicht in Frage stellen. Aber diese Geschöpfe, Da ist der eine von seinen Gaben her ein Millimeter höher und der andere ein Millimeter tiefer oder eineinhalb Millimeter. Und jetzt spielen die sich da unten auf, als hätten sie die Welt erfunden, die Welt geschaffen und würde die Welt ohne sie nicht recht laufen. Wirkt es von da oben nicht total lächerlich? Ist es nicht sogar die Differenz größer, als wenn wir streitende Kinder, die größer, besser sein wollen, im Sandkasten beobachten? So sind wir. Lächerlich. Es ist so lächerlich. Aber wir fallen ja immer wieder darauf herein, was haben wir, was wir nicht empfangen haben. Es ist alles Geschenk Gottes, damit aber auch Bürde in unserem Leben. Wer viel empfangen hat, von dem kann der Herr viel erwarten. Es ist Gnade in seinem Leben, aber auch Gnade, die Frucht bringen darf. Also das war das Problem, der Neid des Shaul auf den David. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Satan neidisch war auf den großen David, auf den Christus, und dass er in diesem Neid dann auch die Demut verlassen hat, die Bindung der Gaben an Gott. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, Hoffart geht dem Sturze und Hochmut dem Falle voraus. Das ist die Ursünde, der Stolz, der Hochmut, das sich besser dünken, das über andere Menschen sich überlegen dünken, das angeblich besser sein. Sind wir in irgendeiner Weise als Glaubende besser als die anderen Menschen? Gibt es irgendetwas, was uns auszeichnet vor den anderen Menschen? Nein. Nein. Nichts. Wir sind nur besser dran. Das sagt sich leicht, aber tun sie uns in der Praxis des Lebens oft so schwer. Morgen Abend werden wir den Text haben, nach dem Glauben der Auserwählten am Anfang des Titusbriefes. Gott hat uns erwählt. Das ist die Gnade, die in unserem Leben ist. Da ist keinerlei Ruhm, keinerlei Verdienst. Und so können wir auf keinen Menschen herabblicken. Gott setzt dem Stolz seiner Geschöpfe Demut entgegen. Und so stieg dieser Christus herab und ging den Weg der Niedrigkeit, der Demut und hat auf diese Weise die Welt erlöst. Aber Saul ist eben jetzt ein Modell auf Satan, in der Entartung auch Satans. Und aus dem guten Start, den Saul genommen hat, wird ein ganz schlechter Verlauf und ein ganz böses Ende. Am Schluss lässt er sich ja sogar mit der dämonisierten Hexe zu Endor ein, befragt die Toten und zuletzt begeht er dann Selbstmord. Auch vom Hebräischen her sehen wir die Affinität oder die Beziehung zwischen Saul und dem Finsternisfürsten, der ja auch der Fürst des Todes und des Totenreichs ist. Und weil es immer so kompliziert klingt, will ich mal sagen, wie einfach die Dinge manchmal sind, das ist jetzt gleichzeitig ein Augentest, zumindest für die hinteren Reihen. Also wenn Sie es nicht lesen können, dann sollten Sie auch mal wieder Ihren Augenarzt aufsuchen oder einen Arzt oder Apotheker zum Rat fragen. Gut, ich weiß, ich habe es jetzt nicht getestet, wenn man das hinten, Hanno, kann man es lesen? Ja, also hier, das soll heißen, ich muss jetzt so rummachen, Saul heißt das Hebräisch oder Shaul und das heißt Sheol. Und Sie sehen schon, das sieht ein Blinder mit Krückstock sozusagen, dass das genau die identischen Buchstaben sind, nur die Pünktchen und Striche sind anders. Das ist eine Eigenart der hebräischen Sprache, dass sich das nur in den Konsonanten unterscheidet. Und jetzt verstehen Sie besser, warum ich gesagt habe, es gibt eine Beziehung von der hebräischen Sprache zwischen dem König Saul und dem Sheol, dem Totenreich. Jetzt kommt aber der interessante Übergang. Sie lachen, ist nicht okay? Doch. Jetzt kommt der interessante Übergang von Saul zu David. Also wir haben die absteigende Linie des Sauls, der Neid in seinem Leben. Macht ihm alles kaputt. Macht ihm alles kaputt. Neulich habe ich in der Presse gelesen von einem Ehepaar, das in einem Nachbarschaftsstreit über Jahrzehnte, der also die skurrilsten Blüten getrieben hat und dann aber auch handgreiflich und alles mögliche. Am Schluss haben die beiden ihr eigenes Haus angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren und wegzukommen. Sind erwischt worden und stehen jetzt natürlich nicht nur finanziell vor der Katastrophe, sondern für so einen Versicherungsbetrug, da geht man ja in den Knast. Nehme ich mal an, weiß ja nicht, wie viel sie bekommen, aber eine totale Katastrophe. Und irgendwann könnte ich mir vorstellen, vor 15 oder vor 10 Jahren hat es mal so ganz klein begonnen mit einer überhängenden Hecke oder ein Äpfelchen, das der eine dem anderen vom Baum gerissen hat oder ein Mäuerchen, das angefahren wurde. Und das ist raus geworden. Sie, wenn Sie in so einem Prozess stehen, stopp im Namen Jesu. Es endet in der Katastrophe. Also ich meine nicht nur den Nachbarschaftsstreit, sondern das Herz, das von Neid und Eifersucht immer mehr erfüllt wird, das immer mehr, das bewegt einen, das ist das Gesprächsthema, darüber muss man reden, darüber muss man nachdenken, das ist morgens mit das Erste, was uns einfällt, und das nimmt die ganze Fruchtbarkeit im Leben. Verfallslinie im Leben des Saul. Nun kommt aber Gott, verwirft Saul und lässt durch Samuel David erwähnen. Und David ist nun in seiner Zeit ein Modell für den Christus. David ist ein Modell für den Christus, aber eben für den Christus in einer speziellen Phase, nämlich Modell für den leidenden und kämpfenden Christus. Der spätere König David, der wird ja nicht gesalbt und dann macht's Batsch und dann sitzt er auf dem Thron und alle Feinde sind besiegt, sondern er wird gesalbt und dann geht's erstmal bergab, bergab, bergab. Bei Josef heißt es ja in einem Kapitel viermal, ganz schön, wunderbar, und der Herr war mit Josef. Boing, 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 boing hat es dann im Leben gemacht. Toll. Der Herr war mit Josef. Und bei David kann man so ein bisschen ähnlich sagen. Du bist auserwählt, König über mein Volk zu sein. Boing, 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 boing. Der war völlig verzweifelt. Der hat so viel Schweres auch erlebt in seinem Leben. Er muss dann fliehen. Neulich, ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe, verfolgt zu werden ist schrecklich. Ich bin noch nie verfolgt worden. Wenn ich heute Abend in mein Bettchen gehe, schön, freue mich, kann ein bisschen was lesen, schön warm, da habe ich noch nie Angst gehabt, dass die GSG 9 demnächst die Tür mit dem Rambock einschlägt, Blendgranate zündet. Ich meine, bei mir wäre es sowieso nicht nötig, mich würden sie auch so kriegen, und mich dann da abschleppt. Oder meine Familie oder mein Vermögen konfisziert. Aber was muss das bedeuten, wenn man keine Nacht ruhig schläft? Wenn man so unter Druck steht, wie Saul David verfolgt hat. Und was ist in dieser Phase passiert? Der Mann wurde ein Fall für den Psychiater. Ach nee, er reifte heran zum Mann nach dem Herzen Gottes. Was war das Geheimnis des Lebens David? Er kam mit allem zu Gott. Das musste er lernen. Aber das war letztlich sein Geheimnis. Mit allem zu ihm. Ja, also die Frucht aus den schweren Wegführungen, insbesondere durch die Verfolgung von Saul, war, dass er zum Mann nach dem Herzen Gottes heranreifte. Jetzt ist David ein Modell für den Christus. Wie hat denn der Herr Jesus sich verwundbar gemacht? Ja, indem er aus den Himmeln herabgestiegen ist und Mensch wurde. Diese Raketen hat der Feind gar nicht gehabt, dass er den Herrn Jesus da oben hätte beschießen können. Aber in dem Moment, wo der Herr Jesus freiwillig diesen Bereich verlässt, sich bestimmter Teile seiner Göttlichkeit entledigt, nicht aller, macht er sich auch angreifbar, versuchbar, verwundbar. Und jetzt schießt er aus allen Rohren. Aus allem, was der Feind hat, wird auf den Gottessohn geschossen, so wie auch Saul immer mehr sich auf David und die Feindschaft zu David, dem ja gar keinen Grund gegeben hat, konzentrierte. Nun lesen wir in 1. Samuel 22, dass sich bei David in der Höhle Adullam allerlei Männer versammelt haben, die in Not und Schuld und betrübten Herzens waren. Und diese Männer, die mit in der Verfolgungszeit des David ausgeharren haben, diese Männer waren später seine Minister, Landräte, Regierungspräsidenten, Offiziere, Generalstabsoffiziere und Generäle. Mithin seine Führungsmannschaft. Die waren bewährt. Die hat die Not zusammengeschweißt. Die haben zusammen was durchgeschaut. Von denen wusste er, auf die kann ich mich verlassen. Und das finde ich ist ein ganz wunderbares Bild auf uns, die Gemeinde. Wir haben doch auch ohne Jesus allen Grund, von uns zu sprechen, als von solchen, die in Not und Schuld sind und betrübten Herzens. Wir waren alle hochverschuldet, völlig verschuldet, ruiniert, bankrotter, als man nur bankrott sein kann, mit keiner Chance, jemals wieder in den grünen Bereich zu kommen. Im geistlichen Bereich geht es nicht so wie bei der Privatinsolvenz, wenn du dich 7 Jahre bemühst, deine Schulden so gut wie möglich zu befriedigen, dann bist du wieder schuldenfrei. Das gibt es im geistlichen Bereich nicht. Also haben wir uns geflohen zu Christus, zu unserem großen David, der uns entschuldet hat. Und genauso wie es damals war, die Männer, die mit ihm ausgehalten haben in der Zeit seiner Verborgenheit und Niedrigkeit, obwohl er schon zum König gesalbt war, so ist es auch heute. Jesus ist schon der kommende König. Er ist der Messiaskönig. Er ist der Heilskönig. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Und wir gehören zu seiner Mannschaft, zu den 400. Aber noch ist es nicht offenbar, was wir sein werden. Wer jetzt mitbleibt in der Höhle Adullam, so sagt es Paulus, der wird mitregieren und mitherrschen. So wir unten bleiben, Hypomone bedeutet, unter der von Gott auferlegten Last ausharren und bleiben. Also wohl betont, unter der von Gott auferlegten Last. Es gibt Dinge, die legen wir uns selber auf. Es gibt Menschen, die legen uns Lasten auf. Wir müssen nicht alles tragen und jedes Päckchen, das uns jemand hinwirft. Aber dort, wo Gott den Auftrag gegeben hat, zu tragen, dort dürfen wir uns bewähren. Und das ist eben in der Zeit, als der Christus noch verborgen ist, als er von Satan auch verfolgt wird. Denn auf wen schießen denn die Bösen, die Teufel, heute ihre Pfeile? Doch auf uns, den sozusagen sichtbaren Teil des Christus, der Leib des Christus, den er noch kriegen kann. Denn an unseren Herrn kommt er ja nicht mehr ran. Aber dem hat er natürlich auch versucht, in seinen Erdentagen zuzusetzen. Auch unser Weg ist wie bei den Männern Davids, durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Kreuz zur Krone. David steht in seiner Zeit vor seinem Königtum also für den verkannten und leidenden Christus, der von dem bösen Saul Satan verfolgt wird, der allerdings schon weiß, dass er seine Herrschaft verlieren wird. Wir haben die zweifache Verfolgung gesehen. Zunächst wurde das Haupt verfolgt in seinen Erdentagen und heute in seinen Gliedern. Was sagt Saul? Entschuldigung, Was sagt Saul von Tarsus? Als er berichtet, wie der Christus ihm vor Damaskus erschienen ist, da berichtet er, wie der erhöhte Herr zu ihm gesprochen hat: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dabei war er doch gar nicht direkt betroffen, wenn Sie so annehmen wollen. Den Herrn hat ja Saul nicht verfolgen können, aber die Glieder seines Leibes. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, das ist ja eine interessante Kippstelle, denn der Saul gehört ja eigentlich, das sagt schon sein Name, zur anderen Mannschaft. Saul. Aber an diesem Moment der Christusbegegnung wechselt er freiwillig, unfreiwillig die Fronten. Der Herr erscheint ihm übermächtig. Er strahlt so das Auferstehungslicht, dass der gute Mann völlig überwältigt ist. Also, David ist bereits zum König gesalbt. Saul wusste das und er hat versucht, ihn zu beseitigen. Ich will, bevor wir dann auf Salomo kommen, noch eine bestimmte Situation des David aus seinem Leben herausgreifen, den Kampf mit dem Riesen Goliath, der ja im gewissen Sinn eine Inkarnation des Bösen ist. Das war ja kein normaler Mann, das war ja kein normaler Mensch, sondern wahrscheinlich ein Zwischenwesen zwischen Mensch und Engel, inspiriert und vielleicht auch buchstäblich aus der bösen Finsterniswelt mitstammend. So ein Göttersohn, könnte man sagen. Und jetzt kommt dieser kleine Schönling David und besiegt ihn. Und interessant, wie die Bibel das schildert, er besiegt ihn nicht in der militärischen Kraft und Stärke zutiefst, sondern du hast die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich aber, du kommst in der Kraft deiner Götter. Ich aber komme in der Kraft meines Gottes zu dir und heute werde ich dir deinen Kopf abnehmen. Das war in dieser Situation das Geheimnis. Nicht, weil er so ein toller Schleuderer war, sondern weil er für den Christus stritt, von Gott gesandt war und der andere war sozusagen der Repräsentant und der Kämpfer für die Götterwelt, für die Finsterniswelt in der Gestalt jetzt hier der Philister und da ihres Frontkämpfers. Und dann wissen Sie, wie David den Goliath besiegt. Er hat 5 Steine dabei, der erste sitzt, Boing hat es gemacht, da fiel der Riese runter. Es gab schon ein halbes Erdbeben, wo der zur Erde gefallen ist. Und dann geht David hin, nimmt das Schwert des Riesen und haut ihm damit die Rübe ab. Ja? Das ist ein wunderbares Bild auf den Sieg des großen Davids am Kreuz auf Golgatha. Der Herr Jesus begegnet dem Bösen dort im Namen des allerhöchsten Gottes. Und er ringt den Sieg dadurch, indem er den Feind besiegt mit seiner eigenen Waffe, mit dem Tod. Indem er sich hingibt ins Totenreich, seine Seele ausschüttet in den Tod, indem er stirbt, besiegt er den, der die Macht des Todes hat. Mit seiner eigenen Waffe hat er ihn geschlagen. Das ist das Geheimnis, das wir auch hier in dieser Vorschattung des kämpfenden David bereits sehen können. Nun kommt die Zeit des Übergangs von David zu Salomo. Also nochmal kurz, dass wir klar sind. Saul, Modell auf Satan. Auch durchaus positiv in seiner Erwählung, in seiner Salbung, aber der Mann entartet. Hauptgrund Neid, Eifersucht, macht ihn völlig unfruchtbar. Dann kommt der David, der wird zum König gesalbt, aber der ist noch da. So ist ja heute auch. Christus ist schon da, aber der Teufel ist auch noch da. Und der Teufel verfolgt den David. Die Ausdeutung war zunächst das Haupt Jesus Christus, dann die Glieder. Und jetzt kommt der Dritte, kommt ihr sozusagen da drüben dran. Ihr seid Salomo. Salomo ist eine schöne Figur. Salomo stellt auch den Christus dar, aber jetzt den Christus geoffenbart in Herrlichkeit im kommenden messianischen Reich. Denn in den Tagen Salomos war Friede. Der Kampf hat aufgehört, Saul war gestorben, David hatte triumphiert und der Übergang, aber er hatte noch viele Schlachten, darauf will ich jetzt nicht eingehen, auch ein Bild auf die Kämpfe des Leibes des Christus, aber jetzt kommt Salomo in seinem Reich des Friedens. Wir haben also Salomo als Darsteller auf den Christus in Herrlichkeit geoffenbart, im kommenden sichtbaren messianischen Reich, nachdem der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit und dieses Reich aufrichten. Kein Krieg wird sein, Ruhe wird sein vor seinen Feinden, denn der Böse ist gebunden im Millennium. Der Teufel hat ja erlebt, was er nicht wollte, aber ganz oben angesiedelt. Dann hat er den Herrn verlassen. Dann wurde er in einer ersten Stufe degradiert, zwar noch zum Gott und Fürsten dieser Welt, aber er hat schon Machtbereiche verloren. Er hat einen weiteren, den entscheidenden Machtbereich am Kreuz verloren. Den Schlüssel des Todes musste er abgeben. Dann wird er in der Endzeit auf die Erde geworfen werden. Dann wird er am Ende der Endzeit von Michael gebunden werden in Abyssus 1000 Jahre. Und dann wird er am Ende der 1000 Jahre, so heißt es ja in der Offenbarung, nochmal freigelassen werden. Und dann kommt er in den Feuersee, wo bereits der Antichrist und der falsche Prophet ist. Wer sich selbst erhöht, der wollte ja hoch, der wollte abzischen nach oben, der wird gerichtsmäßig erniedrigt werden. Und den anderen Weg ging der Herr Jesus. Der Herr Jesus erniedrigte sich selbst, war gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn der Vater mit einem Namen begnadet, der über jeden Namen ist, und hat ihn hoch erhöht über alles. Übrigens ja auch das Thema des Gottesknechtslieds am Sonntag. Er ist wörtlich nach dem Hebräischen, ohne dass ich jetzt vorausgreifen will für den Sonntag, übererhöht worden. Übererhöht worden, über alle Mächte hinaus. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst demütigt, den wird Gott erhöhen. Ja, wie demütigt man sich selber? Also, man muss ganz pietistisch dreingucken, ganz zerknirscht und fromm durch die Gegend laufen. Wie habe ich es mal gehört, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass die Nonnen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die dürfen nicht, wenn da ein Gang ist, also früher, weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich möchte nicht fragen, ob eine Nonne unter uns haben, also die dürfen nicht mitten im Gang gehen, sondern in Demüt, also so die ganze Breite einnehmen, ja, wie so ein Bulldozer, wie so ein König, sondern die müssen am Rande gehen. Ach, ich habe jetzt da nichts dagegen. Aber das ist ja nicht die Demut. Wir können diese äußeren Dinge so demütig abspulen. Das sind ja wir Frommen und die Superfrommen Experten darin, demütig zu wirken. Aber wirkliche Demut von Herzen. Demut von Herzen kommt durch Demütigungen. Es gab nur einen im Leben, der sagen konnte, ich bin von Herzen demütig. Alle anderen sind stolz und müssen gedemütigt werden, was letztendlich eine Gnade ist. Gedemütigt wird man durch schmerzhafte Erfahrungen im Leben, insofern sind sie ein Segen. Und gedemütigt wird man auch durch Selbsterkenntnis. Wer sich selbst im Lichte des Wortes Gottes, der Bibel und des Geistes Gottes erkennt, der hält nicht mehr viel von sich. Der hält nicht mehr viel von sich. Und das ist eine Demütigung, die zum Heil ist. Wir dürfen uns demütigen und dann darf man sagen, ach Herr Jesus, ich bin eigentlich ein total elender Tropf. Ein Versager, ein stolzer Mensch, ein Sünder, einer, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst. Und was ist es doch für eine Gnade, dass du in mein Leben getreten bist und mir jetzt alles schenken willst. Ich danke dir dafür. Demut heißt, sich Christus in seinem Versagen, in seiner Sündennot, in dem Erkennen, dass wir nichts aus uns sind, an den Hals oder besser zu den Füßen zu werfen. Das ist Demut. Also ist der demütigste Mensch, also ich will jetzt keine Superlative hier, der, der sich im Kreuz flüchtet. Ins Kreuz, ans Kreuz, müsste man genau sagen, flüchtet. Das Geheimnis der Weisheit unter Vollkommenen ist nicht, dass es eine Elite innerhalb der Christen gibt, die einen besonderen Durchblick haben, mehr als die anderen. Das Geheimnis unter Vollendungsgemäßen ist das Kreuz, den Gekreuzigten, das Mitgekreuzigtsein und die Auferstehungskräfte besser und tiefer zu erkennen. Das ist das Geheimnis, das Zentralgeheimnis. Mir ist gekreuzigt die ganze Welt. Können alle abtreten, sagt Paulus. Wir haben eine besonders tragische Gestalt in unserem Ablauf, Saul, David, Salomo, das ist Abiathar. Abiathar stammt aus der hohepriesterlichen Linie von den Priestern von Nof und als David flieht, da ist er mitschuldig am Tod der Priester, indirekt. Er kommt nämlich zu diesen Priestern dahin, auch zum Hohepriester und sagt, oh, ich bin in einer wichtigen Sache des Herrn unterwegs, des Königs unterwegs und ich habe vergessen, mein Schwert mitzunehmen, war keine Zeit und auch nichts zu futtern. Da kriegt er ja von den heruntergenommenen heiligen Schaubroten, die ja nur für die Priester waren, etwas ausgehändigt und das Schwert Goliaths, das dort bei der Stiftshütte verwaltet wurde, gelagert wurde. Und als Saul mitbekommt, dass der David bei denen sozusagen Aufnahme gefunden hat, in diesem Priesterdorf, wo die Stiftshütte war, da wird er sehr wütend. Ein Fremdling, Doeg, der Edomiter, oder Doeg, der Edomiter, zeigt es ihm an und er befiehlt, dass die alle auszurotten sind. Und die israelitischen Offiziere wollen das nicht tun. Sie wollen ihre Hand nicht an die Priester des Höchsten legen. Aber der Edomiter mit seiner Mannschaft sagt, ich mache das Blutgeschäft und töte die alle. Nur einer kann fliehen, Abiathar. Und Abiathar kommt mit dem heiligen Ephod, den Urim und Thummim, zu David. Erzählt, was geschehen ist. David sagt, du bleibst bei mir. Ich trage irgendwie Mitschuld an der ganzen Sache. Du bist jetzt unser Priester und dein Leben ist mein Leben. Ich schütze dich. Und er tut ihm dann wertvolle Dienste, dieser Abiathar, und begleitet ihn durchs ganze Leben. Aber am Ende des Lebens, da wechselt Abiathar einmal die Front. Es gibt eine Revolution durch den Davidsohn Adonia. Und Adonia lädt auch alle möglichen Mächtigen des Reiches ein und will sich sozusagen anstelle des Alters, des altgewordenen David selbst zum König machen. David hat in der Weisheit Gottes gewartet, bis das offenbar wird. Und als die ganze Verschwörung so mitten im Gange ist und auch Abiathar, der Priester, dort dabei ist, da sagt er, nein, nicht Adonia soll König sein, sondern Salomo und lässt ihn auf seine eigene Mauleselin setzen und durch Jerusalem führen und ausrufen, Salomo soll König sein. Daraufhin zerstiebt die ganze Revolutionsgesellschaft und Abiathar wird degradiert. Ich habe die Geschichte des Abiathar nur deswegen erzählt, weil ich daran zeigen möchte, dass man in Treue seinen Weg mit David, mit Christus gehen kann. Und das ist was ganz Wunderbares. Sogar in der Verfolgungszeit war Abiathar bei David. Aber was hatte unser Abiathar nicht? Der hatte keinen prophetischen Blick. Der hatte keine Ahnung, was David wollte. Und war blind für den Willen des David, was die Zukunft betrifft. Und das hat ihn zu diesem großen Fehler geführt. Übrigens ein Modell auch auf das endzeitliche Judentum. Jedenfalls bestimmte Teile, die dann den Falschen zum Messias salben, obwohl Gott den Salomo, den Herrn Jesus, bestimmt hat. Also jetzt dann noch einmal kurz in der Zusammenfassung, da möchte ich noch den Tempelbau, wir haben ja noch 5 Minuten, ist ja nicht so, ne? Saul, Modell für Satan. David für den kämpfenden, leidenden, streitenden Christus. Salomo für den verherrlichten Christus im kommenden messianischen Reich. Der Tempelbau ist nun eine Spezialität innerhalb dieses prophetisch-symbolischen Ablaufs, denn David hatte ja immer in seinem Herzen, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Aber er durfte es nicht, weil er ein Kriegsmann war und Blut an seinen Händen klebte, so jedenfalls Gott. Aber Salomo, der durfte dann den Tempel bauen, sichtbar zur Darstellung bringen und einweihen. Und das finde ich ein wunderbares Modell und Bild auch auf die Gemeinde. Der neutestamentliche Tempel sind wir, die Gemeinde der Glaubenden. Paulus sagt das sowohl generell von der gesamten Gemeinde, er sagt es aber auch individuell von jedem einzelnen Glied am Leib des Christus. 1. Korinther 3,16 und 1. Korinther 6,Vers 16. Wisset ihr nicht, dass bereits eure sterblichen Leiber Glieder am Leib des Christus sind? Ein Tempel des Heiligen Geistes? Soll ich nun den Tempel des Heiligen Geistes, ein Stück des Christus nehmen und der Hurerei hingeben? So fragt er im 6. Kapitel. Also die neutestamentliche Gemeinde ist der Tempel des Herrn. Jetzt war in der Zeit Davids, und wir haben ja gesagt, prophetisch, symbolisch, der Leidende, der verfolgte Christus im Haupt und nachher in seinen Gliedern. Da hat David, als er nicht bauen durfte, was hat er gemacht? Der hat jede Menge Material gesammelt. Der hat die Steine zubehauen lassen. Der hat Gold, Silber, alles, was man so braucht, Gewänder weben lassen, in Unmenge. Und Salomo, der hat im Grunde nach das ganze Gerümpel nur genommen und einfach zusammengebaut. Und da war es da. Und das ist ein wunderbares Bild. Jetzt unter dem leidenden, kämpfenden Christus, unter dem leidenden, kämpfenden, großen David, werden wir behauen, ein jeder an seinem Platz. Jeder lebendige Stein des kommenden Christustempels wird an seinem Platz behauen. Es ist noch nicht die Zeit, wo der Tempel in Herrlichkeit geoffenbart wird. Wer versucht, zum Beispiel in der Ökumene, die Gemeinde als Gesamtes in der Welt darzustellen, als Machtfaktor in Herrlichkeit, der versucht, die Zeiten des kommenden Christus Salomo vorauszunehmen, vorwegzunehmen. Jetzt ist die Zeit, wo jeder Stein an seinem Platz behauen wird. Interessant ist, dass nach der Schrift die Steine ja von den Fremdlingen behauen wurden. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind die Steine, dann dürfen die Fremdlinge, die Nichtgläubigen, die Nichtchristen, uns eins auf die Mütze geben, damit wir passend sind. Verstehen Sie? Als der Tempel zusammengebaut wird, da waren die Steine so exakt gebaut, dass sie, ich glaube sogar ohne, ich bin ja kein Bauexperte, Mörtel oder wie heißt das Zeug da dazwischen, dass die einfach so gepasst haben. Wunderbar Plan gearbeitet. Wir werden ja in 3,5 Wochen noch Reste jedenfalls der äußeren Mauer sehen. Ist schon ein Wunderwerk, wie die auch so riesige Steine so behauen konnten. Und es ist also wichtig, dass wir erkennen, wir werden heute ein jeder an seinem Platz bearbeitet, behauen. Und Gott benutzt auch oft Menschen, die fern von Christus stehen, vielleicht sogar feindlich von Christus stehen. Aber wenn Christus in Herrlichkeit geoffenbart wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Dann ist Salomos Zeit da. Der Tempel wird in Jerusalem gebaut. Er wird in Herrlichkeit erscheinen. Und es wird offenbar werden, was Gott in der jetzigen Zeit auch in unser Leben gelegt hat. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild. Gut, ich denke, das mag für heute genügen. Ich hoffe, es ist etwas aufgeleuchtet von dem, was Gott auch in sein Wort gelegt hat. Und das ist ja, soll ich sagen, wenn der Herr uns mal eine Bibelstunde hält, wir werden Bauklötze staunen. Das stand alles in meiner Bibel. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht sagen, wir kratzen nur an der Oberfläche. Aber wenn wir allein bedenken, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen die Buchstaben auch Zahlenfolgen sind, dass sich dahinter eine göttliche Mathematik und Logik verbirgt, von der wir meist noch gar keine Ahnung haben, dann werden wir wirklich staunen. Es kommt nicht alles so, wie wir es glauben. Es kommt aber alles genau so, wie es das Wort Gottes sagt. Und der Herr möge uns Gnade geben, dass wir auch in diesen Schätzen des Wortes Gottes forschen und dass dann wir neu ausgerichtet und zentriert werden bei diesem David und bei diesem Salomo, bei dem Christus, beim Geheimnis des Kreuzes und der Auferstehung des Herrn. Amen. Jetzt wollen wir noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass wir erkennen können, dass du dein Werk an uns hast, auf deine Weise. Und Herr Jesus, behauen werden tut manchmal weh. Und es ist manchmal auch zum Davonlaufen. Und dabei ist es ja noch gar nicht bei mir zum Äußersten gekommen. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du uns da Gnade gibst, dass wir ausharren dürfen, aushalten dürfen. Und wenn der Wind auch einmal noch schärfer uns ins Gesicht blasen wird, dass du dann auch eine besondere Gnade hast, unter den Schlägen, den zubereitenden Schlägen zu bleiben. Danke, dass du überhaupt dein Programm mit uns hast. Danke, dass wir mit eingebaut werden in deinen wunderbaren Gottesbau. Danke, dass wir Gegenstand deines Interesses sind, dass wir zu deiner Familie gehören, dass du dich um uns kümmerst. Und danke, dass ein ewiger Ratschluss auf unserem Leben liegt, ein Geheimnis, das du kennst, das du auch zum Ziel hinausführen wirst. Danke, dass wir auch als Gemeinde zusammenstehen dürfen, dass wir einander dienen dürfen, dass dieses Werk auch in unserer Mitte geschieht. Und du weißt auch, wo Neid und Eifersucht und Zwietracht, Verdächtigungen, Parteisucht, Parteiungen, all diese Sachen auch sind, auch in unseren Herzen. Ach, das schenkt, dass wir es rausrücken, dass wir uns vor dir demütigen, dass wir uns an jedem Bruder und an jeder Schwester freuen. Du hast doch dein Werk in und an ihnen. Und du wirst ihn nicht lassen, so wie du auch uns nicht lassen wirst. Danke, du großer Baumeister. Amen. Amen.